Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 6. November. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Es geht weiter mit unserer Serie zu den Abstimmungsvorlagen vom 30. November. Heute geht es um das städtische Budget. Und Fäden der Moderne. Das Zentrum Paul Klee zeigt die erste Schweizer Einzelausstellung der Textilkünstlerin Annie Albers. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Wir starten in der Stadt Bern. Das Bernische Historische Museum wird gesamtsaniert. Der Gemeinderat spricht dafür einen Kredit. Sarah Heinzmann.
120 Millionen wird insgesamt in den Umbau investiert. Einen Drittel davon, also rund 40 Millionen, trägt voraussichtlich die Stadt Bern. Der Gemeinderat hat den Kredit zugunsten des Stadtrates verabschiedet. Die Stimmberechtigten werden voraussichtlich im Juni nächsten Jahres über die Vorlage entscheiden. Das Bernische Historische Museum wird gemeinsam von Kanton Bern, Burgergemeinde Bern und Stadt Bern getragen. Das Museumsgebäude am Helvetiaplatz wurde seit seiner Errichtung vor über 130 Jahren mehrfach umgebaut und zweimal erweitert, jedoch nie umfassend saniert.
Der Gemeinderat der Stadt Bern lehnt die Klimagerechtigkeitsinitiative ab, arbeitet aber einen Gegenvorschlag aus.
Die Initiative des Grünen Bündnisses fordert, dass Bern bis 2040 nach Möglichkeit schon bis 2035 Netto Null erreicht. Dazu schlägt die Initiative einen städtischen Klimafonds vor. Dieser soll die Finanzierung von Klimamaßnahmen der Energie- und Klimastrategie sicherstellen. Dem Gemeinderat geht das zu weit. Eine erneute Diskussion über Klimaziele sei nicht zielführend. Gemäß Gegenvorschlag soll das Netto-Null-Ziel für 2045 in der Gemeindeordnung festgelegt werden. Der Gemeinderat beantragt nun eine Fristenverlängerung, damit er den Gegenvorschlag ausarbeiten kann, spätestens bis Mai nächsten Jahres. Das Initiativkomitee bedauert, dass der Gemeinderat die Klimagerechtigkeitsinitiative nicht unterstützen will. Der Gegenvorschlag bestätige aber den dringenden Handlungsbedarf.
Eine Meldung aus dem Kanton.
Die Finanzkommission des Grossen Rates unterstützt das Budget für das nächste Jahr, welches der Regierungsrat vorgelegt hat. Der Kanton Bern rechnet im Budget 2026 mit einem Überschuss von 365 Millionen Franken. Für das Budget gibt es lobende Worte von rechts. Die SVP zeigt sich erfreut über die verbesserte Finanzlage des Kantons. Es gelte, die Kostendisziplin weiter hochzuhalten, so die SVP heute in einer Medienmitteilung. Kritik gibt es von links. Die Grünen des Kantons Bern erachten die budgetierten Abbaupläne der Finanzkommission zulasten des Personals und der Volksschulen als gefährlich.
Gleich über 4 Vorlagen wird im März nächsten Jahres abgestimmt.
Die Halbierungsinitiative kommt schon bald an die Urne. Bei der Volksinitiative geht es darum, die Gebühren für Radio und Fernsehen von aktuell 335 auf neu 200 Franken pro Jahr zu senken. Zudem sollen Unternehmen ganz von der Abgabe befreit werden. Abgestimmt wird im März zudem über die Bargeldinitiative, die Klimafondsinitiative und das Bundesgesetz zur Individualbesteuerung.
Der Bundesrat lehnt die Demokratieinitiative ab.
Die Initiative greife in den Föderalismus ein, so der Bundesrat. Die Demokratieinitiative verlangt, dass künftig der Bund für die Gesetzgebung im Bereich der Einbürgerungen von AusländerInnen zuständig ist. GesuchstellerInnen hätten nach 5 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in der Schweiz Anspruch auf eine Einbürgerung, unabhängig von der Niederlassungsbewilligung. Nun liegt der Ball beim Parlament.
Der Bundesrat überprüft Schutzkonzepte für Kulturgüter in Krisenzeiten.
Angesichts zunehmender Risiken durch bewaffnete Konflikte, Naturkatastrophen und andere Notlagen lässt der Bund die bestehenden Konzepte zum Schutz von Kulturgütern überprüfen und weiterentwickeln. Ziel ist es, die kulturelle Identität der Schweiz auch in Krisenzeiten zu bewahren.
Nach Deutschland.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat der Prozess gegen eine mutmaßlich Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe begonnen. Der Generalbundesanwalt legt der Frau neben der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung auch Beihilfe zur besonders schweren räuberischen Erpressung zur Last, das berichtet der Deutschlandfunk.
Nach Belgien. Das Land hält heute eine Sicherheitssitzung ab, nachdem Drohnen über Flughäfen und Militärstützpunkten auftauchten.
Der britische Guardian berichtet, dass der Flughafen Brüssel am Dienstagabend Ankünfte und Abflüge für mehrere Stunden aussetze. Auch der Luftraum über dem Flughafen Lüttich war gesperrt. Seit Mitte September gab es eine Zunahme von Drohnensichtungen im europäischen Luftraum. Es tauchten Drohnen in Tschechien, Dänemark, Estland, Deutschland, Polen, Norwegen und Spanien auf.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf 1 Grad. Der Freitagmorgen ist neblig, im Laufe des Vormittags zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 Grad. Die Nacht auf Samstag ist sternenklar und die Temperaturen sinken auf knapp unter 0. Der Samstag wird sonnig bei strahlend blauem Himmel, bei Temperaturen zwischen 9 und 2 Grad.
Rabe Info.
In unserer Serie zur Abstimmung vom 30. November schauen wir uns die einzelnen Vorlagen genauer an. Heute das Budget der Stadt Bern. Zum ersten Mal seit 6 Jahren rechnet die Stadt Bern wieder mit einem positiven Betrag am Ende der Rechnung. Die Debatten zum Budget zogen sich im Stadtrat über 2 Sitzungen hin. Am Ende rechnete Finanzdirektorin Melanie Mettler dem Parlament folgendes Ergebnis vor.
Sie haben ein folgendes Budgetergebnis beschlossen, beim allgemeinen Haushalt einen Aufwand von 1.488.086.603 Franken, einen Ertrag von 1.488.134.985 Franken. Das gibt einen Ertragsüberschuss von 66.382 Franken.
Bei uns im Studio ist nun Rabe Infopolitikredaktor Noah Piu. Er hat sich mit dem Budget und der Ratsdebatte befasst. Noah, das Ergebnis, das die Finanzdirektorin präsentiert hat, weicht von ihrem ursprünglichen Plan ab. Um wie viel denn?
Ja, als die Finanzdirektorin ihr Budget im Juni vorgestellt hatte, präsentierte sie einen Überschuss, und zwar von 2,6 Millionen Franken. Dieser kam einerseits dadurch zustande, dass die Stadtregierung ihre Ausgaben neu priorisierte, andererseits rechnet die Stadt mit mehr Steuereinnahmen.
Im Sommer war also noch von einem Überschuss im einstelligen Millionenbereich die Rede. Wie kommt es, dass dieser in der Abstimmungsvorlage nun weit geringer ausfällt?
Nun, das Budget wird nicht von der Stadtregierung verabschiedet, sondern vom Parlament. Und dieses hat, wie in den Jahren zuvor auch, im Vergleich zum Vorschlag des Gemeinderats einige Mehrausgaben beschlossen.
Ja, welche Ausgaben fallen denn hier ins Gewicht?
Größere Beträge sprach der Stadtrat unter anderem bei der Direktion für Bildung, Soziales und Sport. So soll ein Betrag von 750.000 Franken ermöglichen, dass die Tagesbetreuung den Betreuungsschlüssel ausbauen kann. Ein weiterer Beschluss des Stadtrats hat zum Ziel, die Zweisprachigkeit in der Stadt weiter zu fördern. Bei dem gesprochenen Betrag handelt es sich um die Hälfte dessen, was die Stadt einspart, nachdem sie die Glasbilanz eingestellt hat.
So ist der budgetierte Überschuss also kleiner geworden, doch bei einem Überschuss blieb es am Ende. Konnten sich die bürgerlichen Parteien damit anfreunden?
Nein, FDP, SVP und die Partei Die Mitte lehnten das Budget in der Schlussabstimmung im Stadtrat ab und diese Parteien bilden nun auch im Abstimmungskampf das Nein-Komitee. Sie stören sich daran, dass sich die Stadt mit dem Budget weiter verschulden wird. Außerdem würden Aufgaben auf spätere Jahre verschoben, statt sie grundsätzlich zu hinterfragen.
Und beim Blick auf das Nein-Komitee fällt auf, es ist eine Partei weniger als im letzten Jahr.
Ja, genau. Letztes Jahr waren auch die Grünliberalen gegen das Budget. Das erstaunte damals nicht, denn es fanden gleichzeitig die Wahlen statt. Und diese vier Parteien hatten die Finanzen ja zu ihrem Hauptthema gemacht im Wahlkampf. Für die GLP hat sich das damals ausgezahlt. Mit Melanie Mettler stellt sie nun die Finanzdirektorin. Das diesjährige Budget, insbesondere die Verschuldung, sieht die GLP zwar auch kritisch wie der Rest der bürgerlichen Parteien, sie will die Arbeit ihrer Finanzdirektorin aber würdigen und hat darum ein Ja mit großem Aber beschlossen. Das schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.
Und wie sieht es bei den linken Parteien aus?
Ja, erwartungsgemäß sprechen sich die Parteien des Rot-Grün-Mitte-Bündnisses für die Budgetvorlage aus. Das Budget sichere die Qualität des öffentlichen Bildungs- und Betreuungsangebots und es beinhalte wichtige Anpassungen an die Klimakrise, argumentieren die Rot-Grünen. Die Parteien links von RGM haben sich noch nicht zu den Abstimmungsvorlagen geäußert. Im Stadtrat haben sie aber für die Vorlage gestimmt und es ist damit zu rechnen, dass ALPDA und Tier im Fokus sich auch im Abstimmungskampf für das Budget aussprechen, auch wenn einige ihrer Anträge im Stadtrat keine Mehrheit fanden.
Vielen Dank, Noah, für diesen Überblick zur Budgetvorlage der Stadt Bern. Die Abstimmung über das Budget findet am 30. November statt. Morgen geht es weiter mit unserer Serie zu den Abstimmungsvorlagen. Dann schauen wir uns den Mietvertrag mit der Velostation Welle 7 sowie die Überbauungsordnung Weiermannshaus West an.
Rabe Info. Kultur.
Das Zentrum Paul Klee zeigt ab morgen die erste Schweizer Einzelausstellung von Annie Albers. Albers ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen und DesignerInnen im 20. Jahrhundert. In ihrem Schaffen verband Albers Kunst, Textildesign und Architektur. Albers Lebensweg war bewegt, geboren 1899 in Deutschland, ausgebildet am Bauhaus, nach Hitlers Machtergreifung die Emigration in die USA. Berühmtheit erlangte Albers durch ihre Webkunst. Sie war die erste Textilkünstlerin, der am berühmten Museum of Modern Arts in New York eine Einzelausstellung gewidmet war. Nun sind Albers architektonische Interventionen im Zentrum Paul Klee zu sehen. Fabienne Eckelhöfer hat die Ausstellung kuratiert. Sarah Heinzmann hat sie gefragt, wie Annie Albers als junge Frau zur Webkunst fand.
Wie die meisten Frauen, die am Bauhaus studieren wollten, wurde sie automatisch in die Webereiwerkstatt verwiesen. Sie beschreibt es auch, dass das nicht ihre eigene Wahl war. Aber nachdem sie gelernt habe, die Sprache der Fäden zu sprechen, sei sie extrem glücklich gewesen mit diesem Medium. So beschreibt sie ihren Einstieg.
Sie hat also ihren Weg zu den Fäden gefunden. Sie musste dann nach der Machtergreifung von Adolf Hitler 1933 Deutschland verlassen. Was genau waren da die Gründe?
Annie Albers kommt aus einer Familie mit jüdischem Hintergrund, ist aber eigentlich protestantisch aufgewachsen, war selber auch nicht religiös. Aber wie das damals war unter den Nationalsozialisten, war sie natürlich gefährdet. Und als sie dann ein Angebot gekriegt haben, am neu gegründeten Black Mountain College in North Carolina zu unterrichten, haben Josef, ihr Mann und Annie Albers diese Gelegenheit genutzt, um Deutschland zu verlassen.
In den USA, da begann Albers auch künstlerischer tätig zu sein. Sie nannte das später auch die sogenannte Bildweberei. Was genau ist bei dieser Bildweberei elementar?
Albers nannte sie Pictorial Weavings, wir haben es als Bildweberei auf Deutsch übersetzt. Und ihr ging es darum, in Richtung Kunst zu arbeiten, währenddem ihre Textilarbeiten bis zu diesem Zeitpunkt auch für sie immer eine dienende Funktion hatten, nachhaltig, sparsam sein sollten, hatte sie sich mit den Bildwebereien von diesem Dienenden befreit und meinte, die seien einfach zur Betrachtung gedacht, also wie Kunstwerke. Und da konnte sie noch einmal viel freier verschiedenste Webstrukturen ausprobieren und mit verschiedensten Materialien zu arbeiten.
Albers wurde dann beauftragt, ein Kunstwerk zu fertigen mit dem Titel Six Prayers, ein Mahnmal für die Verstorbenen des Holocaust. Wie wichtig war diese Arbeit im Leben von Albers?
Also das Jewish Museum hatte die Tradition, dass sie alle Jahre eine Künstlerin oder Künstler fragen, ein Werk zum Gedenken der Holocaust-Opfer zu entwickeln. Sie war natürlich die erste Weberin, die als Künstlerin von einem renommierten Museum angefragt wurde und hat mit dem Six Prayers, also sechs Paneele, jedes Panel für 1 Million der Toten, hat sie es umgesetzt. Und das war für sie natürlich eine wichtige Arbeit, um zu überlegen, wie kann ich diese Grausamkeit auch übersetzen. Und hat da sehr stark auch mit frei fließenden Fäden gearbeitet, die ein bisschen kalligraphisch, hieroglyphisch aussehen, vielleicht auch wie die Namen all dieser Toten auf eine abstrakte Weise umgesetzt.
In ihren späteren Lebensjahren hat sich Albers dann auch intensiver mit der Druckkunst auseinandergesetzt. Wie genau kam es da zu dieser Abwendung von der Webkunst hin zur Druckkunst?
Es war auch ein bisschen Zufall. Ihr Mann wurde eingeladen, im Tamarind Workshop in Los Angeles Druckgrafiken zu machen. Und sie hat dann so einen Spruch gemacht, ich bin jetzt halt als Anhängsel dabei, und die eine Mitarbeiterin hat ihr dann gesagt, ja, willst du nicht auch was ausprobieren? Und so hat sie angefangen, mit Drucktechniken zu experimentieren und hat das dann auch bis zu ihrem Lebensende weitergesetzt und eben auch zu zeichnen. Es war für sie auch eine gewisse Befreiung, weil der Webstuhl, da gibt es horizontale und vertikale, das Raster, und die Überwindung des Rasters ist ihr dann eigentlich auch in den zeichnerischen Arbeiten sehr gut gelungen.
Für Annie Albers war es ja immer sehr wichtig, wie ein Textil im Raum wirkt. Mhm. Wie genau haben Sie jetzt Textilien, die ja meistens für einen spezifischen Raum konzipiert sind, hier in diesem Ausstellungsraum im Zentrum Paul Klee integriert?
Genau, wir haben 6 Beispiele ausgewählt, die so ein bisschen das Zentrum der Ausstellung bilden, und haben immer mit einer großen Fotografie gezeigt, wie ihre textile Arbeit in diesem architektonischen Kontext dann auch genutzt wird. Und natürlich auch, wenn es das gibt, Skizzen oder Muster, die sie entwickelt hat für diese spezielle Aufgabe. Und man sieht sehr schön von Fall zu Fall, wie sie eben nachgedacht hat, wie können meine Textilien dem Raum dienen und nicht irgendetwas entwickelt hat. Und so hat jedes Case Study hat eigentlich wie seinen Grund, warum es so aussieht. Und so kann man eigentlich sehr gut verstehen, wie sie gearbeitet hat.
Fabienne Eckelhöfer haben wir gehört. Sie hat die Ausstellung Constructing Textiles mitkuratiert. Die Ausstellung wird heute eröffnet ab 18 Uhr im Zentrum Paul Klee. Der Eintritt ist heute Abend frei. Die Ausstellung läuft bis Ende Februar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 6. November. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Noah Biu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.